dazu, liebe Freunde? Das heißt, wir haben heute so ein bisschen auch das Auge zu werfen auf Ostern. Ja. Es ist heute sozusagen der Ostervortrag. Wir versuchen das ein bisschen in Verbindung zu setzen mit dem, was, wo wir uns gerade beschäftigen und was man so Streiflichter darauf werfen kann. Nächste Woche wird dann kein Vortrag sein, aber am Dienstag nach Ostern haben wir vereinbart schon. Das ist der 26. ist das dann, glaube ich. Ja, ich glaube der 26. Der war ursprünglich nicht vorgesehen.
Ja,
26. Ja, ja.
28. ist der Donnerstag.
Genau, passt. Genau. Werden wir sehen, wie weit wir da heute kommen. Vielleicht müssen wir es dann fortsetzen, Osterthema ein bisschen zu beleuchten auch. Aber steigen wir jetzt einmal ein dort, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir haben uns beschäftigt, also mit dem, jetzt endlich einmal mit, konkreter mit dem fünften Schöpfungstag, nachdem wir ja vorher vorbereitet haben, da diese ganze Rekapitulation durch die alten planetarischen Zustände. Und haben dann letztes Mal versucht, uns ein bisschen einen Begriff zu bilden von dem, was hier am vierten Schöpfungstag jetzt genannt wird, Nefesh Chaya, beseeltes Leben, das jetzt entsteht. Und zwar natürlich alles wieder nach seiner Art, genau. Und haben da letztes Mal insbesondere das Wort Chaya näher beleuchtet, was so viel wie Leben heißt im Hebräischen, aber wie und in welcher Form. Wir haben es von den Lauten her betrachtet, ist wieder der strömende Atem, aber doch schon in eine gewisse Form gefasst. Also wenn man es vergleicht mit dem H, mit dem He im Hebräischen, da strömt es noch ganz ungestaltet. Wenn es strömt, nimmt es bereits eine gewisse Form an, geht also so in Richtung Verkörperung, wenn man so will, oder Formgestaltung bereits hinein. Im A ist ein sehr starkes sich Öffnen drinnen, also ein Aufnehmen dieser Kraft, und J, das hier drinnen, Chaya, ist ja immer das Symbol für das Ich, für das göttliche Ich eigentlich, für die göttliche Ich-Kraft. Das heißt, wenn man es in deutsche Worte übersetzen will, was das Wort Chaya ausdrückt, dann ist es so etwas wie die in Form gefasste, durchgeistigte Atemluft, aber jetzt im übertragenen Sinn, weil wir wissen ja, dass sich das alles im Seelischen abspielt. Also nur irgendwie müssen wir halt ein Bild finden dafür. Also sozusagen strömendes Seelisches, wenn man so will, das aber durchgeistigt ist. Und strömendes Seelisches, das aber bereits in Form beginnt gefasst zu werden oder Form beginnt zu bilden. Das ist das, was dem Chaya zugrunde liegt. Und interessant ist, erstens, es ist dieser Laut L ist nicht drinnen. L ist sonst normal der Laut für das Leben schlechthin, für das Lebendige schlechthin, weil L ist mit der Zunge der lebendigste Laut überhaupt, also das ist so immer das Bild des aufquellenden Lebens. Das ist nicht drinnen, also es ist sehr von der seelischen Seite her gefasst, das Ganze. Das Ätherische spielt eben da noch keine Rolle. Das L steht mehr für dieses wirklich ätherisch Lebendige, also was bereits ins Ätherische eintaucht. Im Namen der Schöpfergötter Elohim, da haben wir es zum Beispiel drinnen. Elohim, da ist es drinnen. Elo. Elo wäre die Einzahl, Elohim ist die Mehrzahl, die Siebenzahl in dem Fall. Da ist dieser Lebenslaut drinnen. Hier nicht. Also das heißt, es ist Chaya so etwas wie das seelische Bild auch des Lebens oder das seelische Vorbild des Lebens, aus dem dann später das Ätherische herauskommt. Weil es steigt ja eigentlich stufenweise herunter. Also erst zuletzt wird es ätherisch und die ätherische Phase der Entwicklung wird geschildert ja erst im Anschluss in Wahrheit an die sieben Schöpfungstage. Also dort, wo die sogenannte zweite Schöpfung beginnt. Weil dann nach den sieben Schöpfungstagen fängt es ja schon wieder an und auf der Erde gab es noch kein Kraut und nichts. Also aha, alles schon geschaffen und jetzt ist plötzlich wieder nichts da. Da rutscht zuerst eine Stufe tiefer, da wird geschildert, das was in der Ätherwelt passiert und dann mit der Erschaffung des Paradieses sozusagen, also der Garten Eden. Der Garten Eden ist eigentlich die Ätherwelt. Da ist dann die Schilderung der Ätherwelt. Also da geht es eine Stufe tiefer nach unten. Und erst dann, wenn die Vertreibung aus dem Paradies beginnt, dann kommt es wirklich auf die physische Erde herunter, die Entwicklung. Also so geht die Schilderung stufenweise. Und eben in den Elohim, also im, bitte.
Ja, eine Frage dazu. Das ist Ätherwelt, der fünfte Tag?
Nein. Erst danach. Erst nach den sieben Schöpfungstagen überhaupt. Also es endet ja so, die Schöpfungsgeschichte, dass es dann in etwa heißt, dies waren die Zeugungen des Himmels und der Erde. So ähnlich heißt dann gut. Also jetzt wird gesagt, also jetzt ist fertig sozusagen. Also so ist das entstanden. Und dann im nächsten Absatz schon, ohne neue Überschriften gibt es sowieso nicht drin, also im nächsten Satz gleich steht, und es gab auf der Erde noch keine Kräuter und nichts, also die Erde war ganz leer. Ja, das ist im zweiten Kapitel. Im zweiten Kapitel, weil die Schöpfungsgeschichte zieht sich also hauptsächlich mal das erste Kapitel und dann die ersten paar Zeilen des zweiten Kapitels gehören eigentlich auch noch dazu. Also der siebte Schöpfungstag zieht sich dort noch ein Stückchen hinüber. Ich glaube bis zur Verszeile 3 oder so. Und mit 4 etwa, ich muss schauen. Ja, es ist sehr interessant. Das sind alles so Dinge, die normalerweise den Menschen gar nicht aufhören. Sagt man, ja gut, da gab es halt mehrere Überlieferungen und das hat man halt alles, heute wird man sagen, zusammenkopiert irgendwie und gibt es halt mehrere Varianten. Ja, also es geht bis inklusive vierter Verszeile. Und dann mit der fünften, die ist hier nicht mehr drauf. Da endet es jetzt, also Ele Toledot Hashamayim Veha'aretz Behibariam Beyom Azot Adonai Elohim Eretz Veshamayim. Also dieses, die Zeugungen des Himmels und der Erde bei ihrer Schöpfung am Tag, als der Herr, im Text steht Yahweh eigentlich, nur die Hebräer sprechen es, wenn sie es lesen, niemals als Yahweh aus, sondern immer Adonai, Herr. Das heißt, obwohl nicht Adonai da steht, sondern Yahweh ganz deutlich, lesen sie es aber immer als Adonai, weil Yahweh eigentlich gilt als der unaussprechliche Name Gottes, der mit dem Ich-Prinzip ja zu tun hat. Hier, da ist wieder das hier drinnen, Yahweh. Werden wir eh noch drauf kommen, noch ein bisschen. Im Übrigen hier das erste Mal, dass der Name Yahweh erwähnt wird, Yahweh Elohim. Vorher ist nur von den Elohim die Rede, jetzt am Ende, wo die Schöpfung fertig ist, auf dieser astralischen, seelischen Ebene, jetzt ist das Gemeinschaftsbewusstsein Yahweh entstanden. Weil Yahweh ist zwar einerseits einer der sieben Elohim, aber er ist zugleich der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins, das erst durch das Schöpfungswerk entstanden ist. Und der Mensch ist nach dem gebildet. Das heißt, es bildet sich heraus, es beginnt so richtig am sechsten Schöpfungstag, wo wir als Menschen geschaffen werden. Durch die Erschaffung des Menschen sozusagen schaffen sie nicht nur ihr Abbild Menschen, sondern eigentlich schaffen sie auch sich selbst zu etwas Neuem, um eben zu dieser verbundenen Gemeinschaft, eben zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein, das was Höheres ist, als sie vorher hatten. Was dann die Voraussetzung dafür ist, dass sie ihr Ich abgeben können. In der Folge. In der Folge erst. Das heißt, bei der Erschaffung da ist es noch nicht so ganz so deutlich. Wenn am sechsten Schöpfungstag werden wir im Grunde auch so als beseeltes Leben geschaffen. Es ist zwar ein Unterschied zum Tier vorhanden schon, aber das Ich zieht da eigentlich noch nicht ein. Das heißt, es ist die Menschenform im Seelischen angelegt, aber das Ich zieht zu dem Moment noch nicht ein, sondern erst auch in den Schilderungen die Folgen auf die 7 Schöpfungstage, wo es dann relativ bald anschließend heißt, und also Gott formte Adam aus dem Lehm der Erde oder aus der Erde und blies ihm den lebendigen Odem ein und er ward eine belebte Seele. Da erst zieht das Ich ein oder beginnt einzuziehen, sagen wir so. Da wird es langsam interessant. Also da sind die Elohim so weit, dass sie wirklich ihr Ich hinopfern können. Und dazu war eben ein wesentlicher Schritt die Erschaffung des Menschen. Also daran haben sie sozusagen, an diesem Gegenbild des Menschen, ist es ihnen eigentlich erst gelungen, ihr eigenes Gemeinschaftsbild zu bauen. Also wenn es da heißt, sie schufen den Menschen nach ihrem Bild, heißt es eben im Grunde nicht, ihr Bild, sie selber sind schon fertig, sondern das Abbild und das Urbild entstehen im Grunde zugleich. Das geht Hand in Hand. Und also eben diese 7 Schöpfungstage, das spielt sich alles also im Astralischen, im Seelischen ab. Und dann erst kommt sie runter in die Ätherwelt und dann erst in die physische Welt hinein. Und da erst beginnt so wirklich der Mensch mit dem Ich-Funken selber was anzufangen in Wahrheit. Da beginnt die eigene Entwicklung des Menschen dann in dieser gewissen Loslösung. Also es ist zwar so, dass das Ich-Prinzip eben schon mit dem Einblasen des Odems anfängt, aber da ist dieses Ich eben noch ganz, wie soll ich sagen, ganz folgsam oder ganz abhängig von den Elohim selber, beziehungsweise von Jahwe, von dem Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim. Also da gibt es in dem Sinn diese Freiheit des Menschen noch nicht einmal ansatzweise, sondern was in den Menschen einzieht, ist eben diese Jahwe-Kraft und der folgt der Mensch auch in dem Moment. Erst dann Sündenfall und so weiter ändert sich das und dann erst hat der Mensch wirklich sein eigenes Ich, mit dem er sich beginnt, unabhängig, langsam zu machen, langsam. Ich meine, das ist der erste Anfang. Bis er sich dann dieses Ichs wirklich voll bewusst wird, dauert es eh noch sehr, sehr lange. Aber dort fängt es dann an. Also eine sehr komplizierte ganze Geschichte im Grunde. Bis es zu uns kommt. Also Chaya, dieses Wort Chaya, Leben, bedeutet also das Urbild des Lebens im Seelenbereich, könnte man sagen, ist aber für die Hebräer, für die Kabbalisten zugleich identisch mit noch etwas ganz Wichtigem, nämlich was man nennen könnte den kosmisch schaffenden Lebensgeist. Das heißt, das, was wir als Lebensgeist einmal ausbilden werden, wenn wir unseren Ätherleib vollkommen vergeistigt haben. Das gibt es auch im großen kosmischen Maßstab. Die Inder haben das Buddhi genannt, also dieses Wesensglied, dieses geistige Wesensglied. Und dieser kosmische Lebensgeist, der hängt ganz stark mit dem Christus zusammen. Muss man auch dazu sagen. Und das heißt, wenn die Elohim hier Leben schaffend tätig werden, wirkt ja durch sie in Wahrheit immer der Christus. Wir haben ja gesagt, überall dort, wo das Vayomer ist, die Elohim sprachen, wenn das Wort aus ihnen oder durch sie ertönt, dann ist es eigentlich der Christus, der durch sie spricht. Und dieser Christus steckt eben insbesondere hinter diesem Prinzip Chaya jetzt, also hinter diesem kosmischen Lebensgeist, hinter dieser kosmischen Buddhi, wenn man so will. dass also diese Kraft tritt da jetzt noch stärker herein, und zwar so, dass sie jetzt beginnt, wirklich einzelne Lebewesen zu schaffen, zumindest einzelne Gruppenseelen, sagen wir mal so. Das Ganze, was jetzt gebildet wird, sind die tierischen Gruppenseelen zunächst. Also nicht die Einzeltiere noch, aber die Gruppenseelen. Die werden jetzt gebildet, und da steckt also sehr stark der Christus schaffend auch dahinter, wenn wir also dieses Chaya betrachten. Jetzt ist dieser Begriff des beseelten Lebens, also muss ich mal anschauen, fünfter Tag, Vayomer Elohim Yisheretzu Hamayim Sheretz Nefesh Chaya, Nefesh Chaya. Na, dieses zweite Nefesh, das müssen wir uns dann noch näher anschauen, aber ich möchte vorher noch einen Zusammenhang, hätte jetzt fast vergessen, übersehen, bevor wir auf Nefesh eingehen, was das ist. Chaya, das Wort Chaya finden wir in anderen hebräischen Worten auch wieder. Zum Beispiel gibt es ein hebräisches Wort Chava. Chava, Cheva, Eva. Die Lebenspendende eigentlich heißt es. Ist von den Lauten her sehr ähnlich. Also das Ch ist drinnen, die A sind drinnen, das H ist drinnen, wie in aber, weil nämlich in, also das H ist drinnen, Chaya, da ist eigentlich, in der Umschrift habe ich es jetzt gar nicht berücksichtigt, das ist zum Schluss eigentlich noch ein H dazu zu denken, in Wahrheit. Dieses He, das aber sehr stark zum A vokalisiert ist. Aber das heißt, wird sehr stark behaucht, gesprochen, Chaya. Das steht, Moment, so, fünfter Tag, erste, zweite Zeile. Von rechts, da steht Sheretz Nefesh Chaya. Ja, genau, Leben, genau. Das beginnt also mit dem Chet, das ist so CH, entspricht unserem CH, das heißt, das ist dieser schon in Form oder in schwach in Form gefasste Atemstrom oder Seelenstrom, wenn man so will. Dann folgt das nächste Buchstabe, das J, dieses kleine Apostrophen oben, hier. Und zum Schluss Chaya, das ist der letzte Buchstabe, also wenn man es von rechts nach links natürlich wieder liest, ist ein He. Das He ist H. Wird aber oft verwendet, um vor einem Vokal auszudrücken. Das heißt, es wird vokalisiert. In dem Fall zum A, Chaya. Aber es strömt dann immer der Atem, das H sehr stark mit. Also in dem Chaya ist eigentlich dieses H, dieses He auch drinnen. Bitte? Na, am Ende. Chaya. Also so wirklich noch verströmen lassen. Chaya. Genau.
Ja, beim Chaya lässt man sich auch ein bisschen verströmen.
Ja, genau. Genau. Und das haben wir eben im Wort Chava oder Cheva auch drinnen. Nur da ist es noch deutlich, also da ist auch das He am Ende, Chava, die Vokalisierung ist unterschiedlich. Also im alten Hebräischen eher Chava, teilweise aber dann auch ein Cheva gesprochen, und von dem ist dann unser Eva gekommen.
Da unten kommt ja noch einmal das Chayacha vor.
Ja, es kommt öfter vor. Es kommt.
Aber da ist dann noch ein
so, wo ist das jetzt? Da kommt der Hachai, Hachai, in der Filmzeile, Hachaia, ja. Das H dazu, das ist der Artikel, genau. Das Leben, genau. Da müsste es eigentlich heißen, das Leben. Und also da müsste eigentlich in der Umschrift dann stehen, alles das beseelte Leben. Im Grunde. Wenn man es so ganz exakt umschreiben wollte. Und alles, na, alles beseelte das Leben, das sich erregt. Ja.
So. Ja, sogar im Deutschen dann
im Wort. Richtig, ja.
Und alles beseelte das Leben, das sich
erregt. Ja. Was ist aber jetzt der Unterschied zwischen dem Wort Chaya und Chava? Es fehlt nämlich was. Oder es ist ein deutlicher Unterschied ist, es ist fast alles gleich, nur ein Buchstabe ist anders. Es ist das J nämlich nicht drinnen. Statt dem J ist das Wav drinnen, das W.
Wo ist das Chaga?
Das kommt hier nicht vor. Nein, kommt hier nicht vor, aber ich kann es euch zeigen. Statt des J ist das W, das W, das ist das W drinnen. Das J fehlt. So schaut es ziemlich, wie gesagt, die Zeichen da unten, schaut es gleich aus. Aber das sind die Vokalisierungszeichen, das ist nicht so wichtig. Aber sonst ist es gleich, bis auf das W.
Ja.
Heißt, und ist aber eindeutig also im Hebräischen abgeleitet, auch von dem Chaya, weil also Chava ist die Lebensspendende. Also so wird es verstanden, so wird der Name auch interpretiert, die Lebensspendende. Also das ist drinnen.
Von dem stammt Eva.
Ja, von dem stammt Eva, ja. Ja, genau. Also wenn in der Genesis dann von der Eva die Rede ist, dort heißt sie dann Chava oder Cheva. Das heißt, die kommt natürlich erst dann nach den 7 Schöpfungstagen vor, aber was bedeutet das also, dass jetzt das J fehlt, das J und stattdessen das W, was eher willensbetontes drinnen ist, aber nicht das J. Na, das J ist die göttliche Ich-Kraft, die ist also nicht drinnen. Das heißt, es ist dieses strömendes, dieses lebendig strömende, seelisch strömendes, in Form fassende, sogar, wenn man will, durch das W, Cheva, so in fast wellender Bewegung und mit Willenskraft verbunden. Also es ist eine sehr starke Kraft dahinter, sehr starke, lebengestaltende Kraft, aber es ist nicht dieses göttliche Ich drinnen.
Kann man das sagen, weibliches und männliches Prinzip in Anlehnung?
Ja, in einer gewissen Weise ja. Wir werden nämlich gleich sehen, wofür dieses Chava eigentlich in Wahrheit steht. Die Dimension ist nämlich noch größer. Die Dimension ist noch wesentlich größer, aber wir kommen gleich dazu. Vielleicht noch eine Verwandtschaft. Das Wort Chava ist aber auf der anderen Weise, oder Chava, ja, genau. So, also sowohl Chaya als auch Chava ist verwandt wieder mit Jahwe. Da sind auch wieder ähnliche Laute drinnen. Und der Zusammenhang wird so also im Hebräischen auch gesehen und auch von den Kabbalisten so gesehen. Im Jahwe ist jetzt wieder dieses J sehr stark betont. Da steht sogar jetzt an allererster Stelle dieses Ich-Prinzip. Jahwe, das ist eben wirklich. Naja, man könnte sagen, Jahwe, der Name entsteht dann, wenn sich dieses Gemeinschafts-Ich, der sieben Elohim gebildet hat. Für das steht eigentlich dieses J hier im Wort Jahwe, für dieses Gemeinschafts-Ich der sieben Elohim, durch dass sie gemeinsam zu etwas Höherem aufsteigen. Dafür steht das. Und das ist eben sozusagen dann der Fall, wenn sie so weit gekommen sind, dass sie diese sieben Schöpfungstage hinter sich gebracht haben. Da sind sie dann so weit. Das heißt, dann haben sie gestaltend hineingewirkt in die Welt und im Zuge dieses Gestaltens ist dieses Gemeinschafts-Ich gereift und am Ende ist es eben dann ausgereift, könnte man sagen. Dann ist es da, so dass die Elohim ihre Einzel-Ich abgeben können und dafür was Größeres haben. Und das ist dieses J dann in dem Wort Jahwe. Wenn man so will, steht dahinter wieder das Christus-Ich. Da gilt vielleicht im Großen sogar, dass man sagen kann, was im Kleinen das Wort des Paulus ist, nicht ich, sondern der Christus in mir. Das ist das große kosmische Vorbild dazu, könnte man sagen. Also die sieben Elohim, nicht ich, sondern der Christus in uns. Oder? Und dadurch aber haben wir unser Gemeinschafts-Ich durch den Christus, mit dem Christus. In Chava, Cheva, Eva ist dieses J noch nicht drinnen. Und Chava, Cheva ist eigentlich, naja, sowas als die große Erdenmutter, repräsentant im Grunde für die Summe aller der Kräfte, die nämlich herübergekommen sind von den früheren planetarischen Entwicklungsstufen, vom alten Saturn, von der alten Sonne und insbesondere auch vom alten Mond, von da dann ganz stark. Das heißt, die große Erdenmutter repräsentiert also sozusagen die Kräfte, die jetzt diese Ich-Kraft aufnehmen. Die waren schon da, die kommen aus der Vergangenheit herüber, die bilden sozusagen die Grundlage dessen, was die Elohim erstens einmal schaffend umgestalten und indem sie immer mehr ihr Siegel aufprägen dadurch, wenn man so will, und dadurch ihr Ich entwickeln. Aber
die Mütter.
Bitte?
Die Mütter.
Ja, genau.
Aleph, Mem und Shin, oder?
Genau, die Mütter, die drei Mütter, Aleph, Mem und Shin, genau, ganz genau, ganz genau. Eigentlich sind es die drei Mütter, die da herüberkommen. Auch wenn diese Buchstaben da jetzt im Wort Chava gar nicht vorkommen, aber trotzdem stehen die dahinter. Und eben dann kommt das J dazu, das ist das eigentliche Erdenprinzip, dann das Ich-Prinzip. Eben dieses große Ich-Prinzip, das die Elohim entwickeln, das, wenn man will, noch allergrößte Ich-Prinzip, das mit dem Christus zusammenhängt und dann unten das Kleine, das bei uns dann einmal anfängt, unser kleines Ich-Prinzip. Also diese Art der Ich-Entwicklung überhaupt ist was ganz Spezifisches für die Erdentwicklung. Auch wenn wir davon gesprochen haben, es gab natürlich auch sowas wie ein Ich auf dem alten Mond, also da haben die Engel sowas entwickelt, aber dieses Ich hat durchaus einen ganz anderen Charakter als unseres. Also Ich und Ich ist auch nicht immer die gleiche Stufe. Und diese Chava-Cheva-Kräfte wirken heute, wenn wir jetzt heute zum Beispiel unseren Leib betrachten, vor allem in den Hüllengliedern, also eben nicht gerade nicht im Ich, aber eben im Astralleib, im Ätherleib, im physischen Leib, also in all den Kräften, die wir brauchen, dass überhaupt unser Ich verkörpern kann. Das heißt, darin wirkt dieses Chava- oder Cheva-Prinzip ganz, ganz stark. Allerdings nicht in voller Reinheit, weil was ist denn passiert? Die Widersachermächte spielen schon längst eine Rolle. Wir haben das ja jetzt sehr ausführlich in den letzten Vorträgen besprochen, auch wie das schon auf diesen auf diesen alten planetarischen Zuständen passiert ist, namentlich vom Übergang Sonne zum alten Mond. Da wird es besonders deutlich, aber in Wahrheit setzt es schon ganz am Anfang ein, dass also die hohen Wesenheiten, die Cherubim, das Opfer der Throne nicht mehr annehmen oder teilweise nicht mehr annehmen. Die Opfersubstanz wird sozusagen zurückgewiesen, was aber einen guten Grund hat. Haben wir auch gesagt, weil durch das Aufnehmen der Opfersubstanz entstand auch die Zeit. Die ganze Welt wurde in die Zeitlichkeit hineingeführt, in die Vergänglichkeit, auch wenn man so will, und das bis in die höchsten Hierarchien. Wobei man dazu sagen muss, der eigentliche geistige Wesenskern ist trotzdem nicht vergänglich, aber eben die äußere Erscheinungsform ist bei so Wesenheiten wie Cherubim immer sehr ein relativer Begriff. Das ist nur immer sehr, sehr seelenhafte, sehr, sogar geistige Erscheinung, aber trotzdem noch was Äußerliches gegenüber dem eigentlichen Wesenskern. Und dieses Äußerliche ist jetzt in die Vergänglichkeit hineingerissen, seit sie das Opfer der Throne annehmen. Das verändert sich. Das heißt, entsteht zwar nicht so ein Prinzip wie der Tod, wie wir es auf Erden haben, aber doch zumindest starke Verwandlungen entstehen drinnen, die es in der Art vorher nicht gegeben hat. Das ist damit verbunden gewesen, dass schon letztlich auf dem alten Saturn die Welt in die Zeitlichkeit hineingerissen wird. Und dieser ursprüngliche Zustand der Zeitlosigkeit damit verloren gegangen ist. Und es musste durch die Cherubim so etwas geschaffen werden wie ein Ausgleich zu der Vergänglichkeit, zur Zeitlichkeit in Form des Reiches der Ewigkeit. Wir haben jetzt öfter schon davon gesprochen, die Ewigkeit als sozusagen Gegenbild zur Zeitlichkeit, zur Vergänglichkeit. Unser Begriff Ewigkeit ist in Wahrheit nicht denkbar ohne den Begriff der Zeitlichkeit als Gegenbegriff, die gehören zusammen. Also diese ursprüngliche Zeitlosigkeit, die am Anfang des Saturn war, wo man eigentlich nicht sagen kann, davor oder wie auch immer, da hört unsere Ausdrucksmöglichkeit im Grunde auf. Aber diese Art der Zeitlosigkeit, die am Anfang war, ist etwas anderes, als was wir jetzt unter Ewigkeit verstehen. Ewigkeit bedingt auf der anderen Seite auch die Zeitlichkeit. Das heißt, da müssen immer beide Reiche vorhanden sein. Und indem eben die Cherubim oder ein Teil der Cherubim dieses Opfer nicht angenommen haben, haben sie überhaupt erst ermöglicht, dieses Reich der Ewigkeit. Das eine wichtige Einrichtung sozusagen ist in der ganzen Weltentwicklung. Also das heißt, sie haben nicht aus Bosheit jetzt das Opfer nicht angenommen, sondern im Dienste der ganzen Weltentwicklung, sodass auch ein Reich der Ewigkeit möglich ist. Das heißt, zum Beispiel ein Bereich möglich ist, in dem die Wesenheiten, die normal der Vergänglichkeit, der Zeitlichkeit unterworfen sind, beziehungsweise deren Leibeshüllen dann oder was immer der Vergänglichkeit unterworfen sind, dass die auch irgendwann einmal die Möglichkeit bekommen, in das Reich der Ewigkeit einzuziehen. Ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir jetzt das Osterthema auch betrachten für die Auferstehungsfrage. Nicht wahr? Es soll ja, der Auferstehungsleib ist ein Leib, der der Ewigkeit angehört. Nicht mehr der Vergänglichkeit, der Zeitlichkeit. Das heißt, ein Aspekt dieser Auferstehung ist, dass dann die Leibeshüllen des Menschen, und zwar alle, Astralleib, Ätherleib bis zum physischen Leib, nicht mehr der Zeitlichkeit unterliegen, sondern in die Ewigkeit eingehen. Allerdings nicht in der stofflichen Form, weil diese stoffliche Form ist eben die vergängliche Form. Aber es gibt, haben wir ja öfter schon darüber gesprochen, vom Phantom des physischen Leibes und so weiter. Es gibt diese Formgestalt des physischen Leibes, die kann in das Reich der Ewigkeit eingehen. Das heißt, damit es überhaupt möglich ist, muss die Ewigkeit überhaupt geben, sozusagen. Und die ist so langsam schrittweise entstanden, beginnend in Wahrheit schon auf dem alten Saturn, aber da noch sehr schwer zu bemerken, weil da das meiste Opfer noch angenommen wird. Das heißt, da wird erst so richtig die Zeitlichkeit einmal entwickelt. Aber im Hintergrund fängt es langsam auch schon an, dass die Ewigkeit hervortritt. Aber damit auch zurückgewiesene Opfersubstanz, die abgeschnürt ist letztlich von der restlichen Seelenwelt, von der restlichen geistigen Welt, die dann die Möglichkeit gibt, den luziferischen Wesenheiten, später auch den arimanischen Wesenheiten, sich damit zu verbinden, dadurch eine gewisse Selbstständigkeit zu bekommen, aber eben auch dadurch losgerissen zu sein vom Insgesamt der Welt. Also das heißt, dadurch haben sie immer eine Sehnsucht nach dem, was ihnen fehlt. Sie haben zwar ein eigenes Reich in gewisser Weise, aber mit dem Nachteil verbunden, dass ihnen eben nur ein Ausschnitt der Welt gehört und der Rest ihnen nicht mehr zugänglich ist.
Noch eine Frage.
Ja.
Kann man zwischen Zeitlosigkeit und Ewigkeit differenzieren?
Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff Zeitlosigkeit oder ob das Wort Zeitlosigkeit jetzt gut gewählt ist. Mir fällt kein Gescheiteres ein im Moment, aber es ist definitiv dieser Zustand, der am Anfang des Saturn, der Saturnentwicklung war, ist nicht dasselbe wie das, was wir heute unter Ewigkeit verstehen.
Ich glaube auch, mir kommt so vom Gefühl her, das ist die andere Seite von der, es gehören beide zusammen. Ohne Zeitlosigkeit oder ohne den Begriff Zeitlosigkeit auch keine Ewigkeit.
Jein. Also der Gegenbegriff zur Ewigkeit oder der untrennbar damit verbunden ist, ist der der Zeitlichkeit. Also das heißt, keine Ewigkeit, ohne dass es irgendwo Zeitlichkeit gibt. Keine, könnte man jetzt umgekehrt sagen, keine Zeitlichkeit, ohne dass es irgendwo Ewigkeit gibt. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Das heißt, wenn die Naturwissenschaftler oder sonst alle die Welt des Vergänglichen betrachten, in Wahrheit impliziert es irgendwo, muss es das Reich des Unvergänglichen, des Ewigen geben. Aber vielleicht können wir das mit folgendem vergleichen. Wir haben gesagt, wenn wir uns an den Anfang des Saturn versetzen, versetzen wir uns im Grunde in das absolute Nichts hinein. Da ist nichts zu finden, was irgendwie fassbar wäre. Es ist zwar die Quelle, aus dem dann letztlich alles herauskommt, aber es ist eigentlich nichts. Ich kann nicht sagen, es ist groß, klein, lang, breit, ich kann darüber gar nichts sagen. Es ist sozusagen die schöpferische Quelle selbst. Und die ist in keiner Weise zu definieren.
Ja, auch nicht mit Zeit und Zeitlosigkeit.
Genau. Im Grunde auch nicht. Und das ist der Unterschied zur Ewigkeit. Die ist in gewisser Weise sozusagen, definiert sich, grenzt sich ab von der Zeitlichkeit. Und das, was ich jetzt Zeitlosigkeit genannt habe, hat diese Grenze nicht. Das ist sozusagen die Quelle, aus der dann letztlich ja beides hervorsprudelt, die Zeitlichkeit und die Ewigkeit.
Und dazwischen eine Entwicklung passiert ist.
Genau.
Das ist also die Entwicklung dazwischen.
Richtig. Und da vorher, da ist eben noch nichts da, da hat sich noch nichts herausentwickelt aus der Quelle. Am Anfang ist eben nur der, nicht einmal Punkt im Grunde.
Zeitlosigkeit und Ewigkeit sind ja rein von der Evolution schon verschiedene, müssen ja verschiedene Begriffe sein.
Ja. Ja,
es hat sich was entwickelt.
So ist es. Wie gesagt, es ist eine Frage, wie man es bezeichnet. Ich meine, man könnte, statt Zeitlosigkeit müsste man wirklich das hernehmen, etwa was die Hebräer dann das Ein oder das Einsof nennen oder was die Buddhisten das Nirvana oder so nennen. Also der Zustand, der noch über der geistigen, über der eigentlichen geistigen Welt liegt, dort wo aber auch der Ursprung des Ich ist.
Ich würde es als menschlichen Hilfsbegriff bezeichnen.
Ja. Ja, richtig. Richtig. Richtig, genau, es ist eine Krücke, von der wir uns bewusst sein müssen, dass sie eigentlich sehr problematische Bezeichnung. Ich wollte einfach damit ausdrücken, den speziellen Aspekt, dass das aber die Quelle dann der Zeitlichkeit ist. Weil aus diesem Ein-Sof oder dem Nirvana oder wie immer kommt alles Mögliche heraus. Aber jetzt bedacht man halt, wie die Zeitlichkeit bzw. die Ewigkeit daraus kommt. Das heißt, das, was da am Anfang steht, was ich jetzt Zeitlosigkeit genannt habe, ist die Quelle eben von beiden, Zeitlichkeit und Ewigkeit letztlich, in Wahrheit. Und dadurch unterscheidet sich's. Und das weitere Interessante ist ja eben, damit die Ewigkeit entstehen konnte, sich abgrenzen konnte von der Zeitlichkeit, war das zugleich verbunden mit der Entstehung der Widersachermächte. Das heißt, ohne dem ist es nicht zu haben. Das ist eine notwendige Folge davon. Also wenn man könnte sagen, ja, hätten die Götter die Welt nicht vernünftig einrichten können, ewig müssen wir uns mit den Widersachern ärgern und das soll die beste aller möglichen Welten sein. Ja, aller möglichen. Es geht eben nicht. Das eine bedingt das andere. Es ist notwendig damit verbunden.
Du hast am Anfang schon erwähnt, dass sich die Elohimfe ein ganz spezielles Modell der Welten schon für was viele
viel
entscheiden muss. Und das spezielle Modell hat eben diese...
Genau, dieses spezielle Modell hat... Genau. Und das sind ja alles die Dinge, aber die letztlich dann dahin führen, dass der Mensch eben diese Freiheit dann auch entwickeln kann, die er in einem anderen Modell sozusagen nicht entwickeln kann. Also auch für uns Menschen ist dann daher dieses... immer im Spannungsfeld zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit zu stehen, was ganz was Wichtiges. Wir haben zu beiden Beziehung sozusagen in gewisser Weise. Das ist das ganz Charakteristische auch für das menschliche Ich, dass das immer so an der Schwelle dazwischen steht. Das steht immer an der Schwelle zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit in gewisser Weise. Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Wenn man will, wenn man Augenblick nimmt, jetzt als das Inbegriff des sofort Vergänglichen.
Na, zwischen Vergehen und Weiterleben.
Ja, genau. Und daher, also eben, aber stellt sich jetzt eben auch die Frage, der Auferstehung dieser Leibeshüllen eben als Problematik, weil dadurch, dass die Zeitlichkeit sich gebildet hat, dass namentlich jetzt noch die Widersachermächte Besitz ergreifen, teilweise von unseren Leibeshüllen, dadurch sind sie eben in das Reich der Zeitlichkeit hineingerissen und die Frage ist, kann ich sie eben hinüberbringen in das Reich der Ewigkeit. Das ist eines der Ziele sozusagen, das der Mensch erreichen sollte oder in die Richtung geht. Dass nicht nur sein Ich, weil das gehört sowieso aus was darüber ist, das stammt eben aus dem Bereich der Zeitlosigkeit, wie wir es genannt haben, also das, was am Anfang war. Aber also um das brauchen wir uns in gewisser Weise die wenigsten Sorgen machen, weil das kommt von da ganz oben. Aber um diese Leibeshüllen müssen wir uns sozusagen Sorgen machen. Und unser Ich entwickelt sich, indem es irgendeinen Weg findet, diese Leibeshüllen aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinüberzubringen. Und dass das also bis zum physischen Leib hinunter gelingt, dazu brauchen wir aber eben die Hilfe des Christus, der Christuskraft. Das steckt dahinter. Und dazu muss überhaupt diese, zunächst einmal die Ich-Kraft und dann die Christus-Kraft durch das Ich in diese Leibeshüllen einziehen. Auch, dass es sie verwandeln kann. Das heißt, es muss die Zeit der Inkarnationen, dann der irdischen Inkarnationen irgendwann beginnen. Also das heißt, das Ich darf nicht irgendwie außerhalb schweben. Das ist hier durchaus noch eine Weile der Fall. Schauen wir uns jetzt den zweiten Begriff an, der hier drinsteckt in dem Wort beseeltes Leben. Nefesh, Chaya, in der zweiten Zeile. Sheretz, Nefesh, Chaya, Wimle, beseeltes Leben. Nefesh. Was ist Nefesh? Nefesh hat Steiner ganz genau geschildert, was dem entspricht. Das entspricht dem Prinzip der Empfindungsseele. Das heißt, das ist das Empfindungsseelenprinzip, das aber sehr starke Nähe überhaupt zum Astralleib hat. Empfindungsseele, Astralleib sind sehr stark miteinander verbunden. Also wenn ihr denkt, diese siebengliedrige Schilderung des Menschen, wie wird denn das geschildert? Da ist unten der physische Leib, Ätherleib, Astralleib, beziehungsweise auch Trieb- und Empfindungsleib genannt, Ich, und dann kommen oben die drei geistigen Wesensgläser, also Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Mensch. Wo sind jetzt da die seelischen Wesensglieder? Tauchen offenbar irgendwie nicht gesondert auf, erst in der neugliedrigen Schilderung. Naja, weil die Empfindungsseele ist sehr eng mit dem Astralleib verbunden, so wie andererseits die Bewusstseinsseele sehr stark verbunden ist mit dem Geist selbst bereits. Und in der Mitte ist dann das Ich. Das Ich hat viel zu tun mit der Verstandesseele, bisschen auch mit der Bewusstseinsseele, bisschen auch mit der Empfindungsseele, aber das wird dann halt auch nicht besonders genannt. Erst bei der neuengliedrigen Schilderung, ich sage also, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Menschen. Dann ist plötzlich wieder vom Ich nicht die Rede. Weil das Ich ist jetzt aufgefächert in diese seelischen Wesensglieder, in denen es eigentlich lebt irgendwo drinnen. Ist aber trotzdem nicht identisch damit. Also Seele und Ich ist nicht ganz dasselbe. Das wissen wir, weil es zum Beispiel von der Empfindungsseele der größte Teil geht mit dem Tod weg. Alles das, weil Empfindungsseele ist zum Beispiel sehr wichtig für die sinnliche Wahrnehmung, für die Sinnesempfindung, für alle die Empfindungen, die mit dem Irdischen sehr stark zu tun haben. Na, das geht weg. Davon bleibt nichts, praktisch nichts über. Von der Verstandesseele, alles das, was sich bloß auf Irdisches bezieht, geht weg. Erst von der Bewusstseinsseele, und zwar das, was sich mit Bewusstsein aufs Geistige richtet, das geht mit. Das ist sozusagen der unvergängliche Teil der Seele. Also, wir müssen als Anthroposophen eigentlich sehr genau differenzieren, weil sonst sagen, du hast die unsterbliche Seele und so. Nein, so einfach ist es nicht. Wir haben das Ich als den eigentlichen Wesenskern und wir haben das Seelische, von dem aber nur ein Teil in die Ewigkeit eingeht, unvergänglich ist und ein Teil sehr wohl der Vergänglichkeit unterliegt. Also da haben wir auch wieder dieses Wechselspiel von Zeitlichkeit und Ewigkeit. Also darum darf man sich auch nicht vorstellen, dass das nach dem Tod alles genauso ist wie da, und die Erinnerung dann, ja, das war damals so und so. Und also das Seelenleben ändert sich schon stark. Es ist schon eine starke Änderung damit verbunden. Und die Änderung ist so stark zunächst, dass manchmal sogar wirklich zwar nicht im Moment des Todes, aber relativ kurz danach sogar ein gewisses Bewusstseinsdunkel auftritt. Weil die sinnlichen Erlebnisse, die fallen weg, die sind weg. Die sind also sehr schnell nach dem Tod weg. Sogar die Erinnerungsbilder, die unmittelbaren Erinnerungsbilder fernen sich sehr bald. Die hängen ja mit dem Ätherleib in Wahrheit zusammen, das Gedächtnis, die Erinnerung an das Irdische sitzt im Ätherleib, der löst sich auf. Es wird zwar eingeschrieben in die Ätherwelt und das heißt, der Tote kann es dann später, wie soll ich sagen, aus der Ferne betrachten, aber es geht zunächst, hat er das Gefühl, es geht von ihm weg. Die sinnliche Wahrnehmung sowieso, auch etwa spätestens in der Zeit. Man kennt ja die Schilderungen gelegentlich, also wo es Menschen gibt, die nahe am Tode waren, zum Beispiel am Operationstisch oder so, und die dann schildern, ich bin über meinem Körper geschwebt und so weiter und habe da runtergeschaut und können sogar sagen, was die gesprochen haben. Und das beruht darauf, dass eine gewisse sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit durchaus noch vorhanden ist, selbst wenn man sich getrennt hat von den physischen Sinnesorganen. Das hängt mit den Ätherorganen. Genau. Also das heißt, solange das Ätherische noch als Ätherleib nicht aufgelöst ist, solange ist es ein gewisser Bezug zum Sinnlichen noch möglich. Aber das hört noch etwa 3 Tagen spätestens auf, also dann ist das weg. Eher schon sehr viel früher. Und das eigentlich Geistige, das wir dann beginnen wahrzunehmen, das ist aber am Anfang nach dem Tode so hell strahlend, so blendend, dass es oft auch das Bewusstsein erlaubt. Also es ist zwar im Moment des Todes ist einmal ein gewaltiges Aufleuchten des Bewusstseins überhaupt. Das ist das stärkste Aufleuchten des Bewusstseins überhaupt. Sehr bald tritt aber dann oft einmal so ein gewisser Schlafzustand ein, sage ich mal, der längere oder kürzere Zeit dauern kann. Und dann erst langsam wird sich der Tote gewahr, der neuen Welt, in die er hineingetreten ist. Und wo er auch lernt, damit umzugehen, dass seine ganze Seelenkonfiguration jetzt beginnt, sich zu ändern eben. Weil nach den 3 Tagen, wo der Ätherleib weg ist, beginnt die Kamaloka-Zeit. Das ist genau die Zeit, wo auch eben aus den seelischen Wesensgliedern alles das langsam herausfällt, was nur fürs Irdische tauglich ist. Also das heißt, das, was der Zeitlichkeit angehört, das verschwindet.
Aber überbleiben doch die Liebesbeziehungen.
Ja, sicher. Die sind geistiger Natur. Das, was da geistiger Natur drinnen ist, das bleibt natürlich. Natürlich, es bleibt auch die Beziehung zu den Menschen, die da sind, wobei sie halt leichter zu finden sind, wenn sich diese Menschen, die zurückgeblieben sind, auch geistig irgendwie beschäftigen und dadurch so, wie soll ich sagen, ein helleres Lamperl sind. Wenn's ganz dem Materialismus hingegeben sind, ist das Lamperl sehr verdunkelt und dann sind sie sehr schwer für den Toten zu finden, oder dem leidet der Tote dann natürlich. Weil er sucht die Beziehung und es ist die Beziehung nicht nur möglich, sondern sehr wünschenswert und wäre im Normalfall das Alltäglichste der Welt. Ist nur heute sehr erschwert durch den starken Materialismus, wodurch also erstens das geistige Licht der Zurückgebliebenen stark verdunkelt ist, zweitens die ganze Seelenatmosphäre der Erde sowieso auch verdunkelt ist, das heißt, da ist es schon schwieriger durchzuschauen, es ist auch ein wichtiger Aspekt. Also das heißt, der Tote schaut eigentlich immer mehr wie so durch dunkle Wolken auf die Erde zurück. Und das heißt, es müssten eigentlich die Lichter unten umso heller leuchten, dass er da noch als Bild gesprochen jetzt. In der Imagination stellt sich das durchaus dann auch so dar, das zu finden. Und als drittes kommt dazu, dass ihr oft auch die Toten selber, die hinübergegangen sind, wenn sie ja die ganze Zeit als Materialist gelebt haben, äußerst die Orientierungsschwierigkeiten drüben haben, weil sie dem geistigen Licht, das sie total blendet, eigentlich nichts entgegensetzen können. Und eigentlich sehen wir erst dann etwas im Geistigen, wenn wir selber ein starkes geistiges Licht entgegensetzen können. Das ist wie in Goethes Märchen, da der Alte mit der Lampe, die nur dort leuchtet, wo schon Licht ist. Das heißt, der Tote muss selber diese Lampe haben, damit er das geistige Licht, das aber schon da ist, überhaupt erst sehen kann. Also er muss aber selber die Lampe entzünden. Nur dann sieht er das Licht, das aber eigentlich da ist. Also erst aus dieser Begegnung des eigenen geistigen Lichtes mit dem, das auf ihn zukommt oder das von der Erde heraufstrahlt, von den Zurückgebliebenen, erst dann kann er das sehen. Und diese Fähigkeit ist im Zeitalter des Materialismus auch stark zurückgegangen. Und das bedeutet dann das bittere Schicksal einer sehr starken Isolation da oben. Weil ich kann weder zu den Zurückgebliebenen noch zu den Toten oder Engelwesenheiten oder und so weiter, was um mich ist. Weil wenn wir in der Kamaloka-Sphäre etwa sind, sind wir auch in der Sphäre der Engelwesenheiten ganz stark. Also das heißt, diese Begegnung mit den Engelwesenheiten würde da auch zum ganz Normalen gehören, ist aber heute vielfach erschwert. Und darum ist aber das so wichtig, erstens hier ein genügend starkes geistiges Licht zu entzünden, und dann kann man die Gewissheit haben, dass die Toten von drüben uns finden und dass sie uns auch Impulse hereingeben. Das muss uns nicht immer so unmittelbar bewusst werden. Ich meine, eben auch diese Beziehung zu den Toten darf man sich halt nicht zu irdisch vorstellen, so, jetzt ist mir wieder der Pepe-Onkel erschienen und hat gesagt, geh bitte, lass das, mach ganz was anderes. So einfach ist das nicht. Also viel häufiger sind so, irgendein Einfall wird auf irgendwas gestoßen, sagt, das muss ich tun, und das erweist sich dann als das Richtige, und man weiß gar nicht, wo das herkommt. In Wirklichkeit ist der Anstoß von den Toten gekommen. Das passiert im Grunde täglich. Täglich irgendwo.
Oft in Frageform.
Ja, oft in Frageform. Richtig. Sehr richtig. Häufig dadurch, dass einem selbst etwas, was einem bis dato völlig selbstverständlich war, warum ist denn das so? Wieso? 100.000 anderen ist nicht aufgefallen. Plötzlich wird irgendwas, was ganz selbstverständlich, ganz alltäglich ist, weiß ich nicht, Newton mit dem Apfel von mir aus, mit der berühmten Legende, nicht, weil er die Schwerkraft entdeckt hat, Körper ziehen einander an, die berühmte Legende, da ist der Apfel vom Baum gefallen, der war vom Kopf gefallen, und dann ist er auf die Idee gekommen, die Erde zieht den Apfel an, und aus dem hat er das Gravitationsgesetz entwickelt. Nein, es ist nicht erzählte Legende, wurscht, aber auf jeden Fall ist ihm als erster ein Phänomen, das alle seit Ewigkeiten kennen, nämlich dass Gegenstände nach unten fallen, ist ihm plötzlich nicht mehr selbstverständlich vorkommen. Sondern er fragt, wieso ist das so? Warum? Das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass das so ist. Und aus dem ist die ganze Newton'sche Physik entstanden, also die ganze klassische Mechanik, Gravitationslehre, und das alles ist daraus entstanden im Grunde. Also sicher was sehr Einseitiges, aber trotzdem was für die physische Welt Prägendes. Also solche Einfälle gibt es sehr oft, und da stehen meistens primär die Toten dahinter. Tote, mit denen wir irgendwie im Leben verbunden waren, die aber oft selber nur dann Vermittler wieder für andere Tote vielleicht oder sogar für Engelwesenheiten sind. Es ist oft so, wie soll man sagen, Kommunikationskette, die da stattfindet. Viele Impulse kommen auch ja im Grunde von der Engelwesenheit, die mit uns unmittelbar verbunden ist. bei denen es aber heute besonders schwer ist, den Menschen diese Impulse aufzunehmen. Also oft läuft das auch so, dass unsere Engelwesenheit, wie soll ich das jetzt bildlich beschreiben, erzählst der Engelwesenheit des Toten und der erzählst dann uns sozusagen und der regt bei uns an, dass eine bestimmte Frage irgendwo entsteht. Die kommt von dort. Die Antwort müssen wir dann selber geben. Also das heißt, die Antwort darauf, die Newton mit seinem Gravitationsgesetz gegeben hat, das war seine. Die hat er dann formuliert, aber dass es immer mal fraglich geworden ist, der Impuls kam von da eine Etage höher sozusagen. Also in Wirklichkeit ist dieses Zusammenleben mit den Toten immer da und mit den Engelwesenheiten, aber heute halt sehr erschwert. Sehr erschwert und für die Zukunft wird es wichtig sein, diese Impulse viel stärker ins Bewusstsein zu heben. Das heißt, langsam wachsam zu sein, wann so ein Impuls hereinkommt. Einmal nichts anderes zunächst, wieder nicht Hellsichtigkeit gleich und alles Mögliche und das, wenn das kommen soll, kommt sowieso zum rechten Zeitpunkt. Aber einfach einmal aufmerksam sein, wann kommt so ein Impuls herein. Man wird merken, dass das öfter ist, als man glaubt. Und irgendwann, wenn man mal das Bewusstsein dafür entwickelt, beginnt man auch zu bemerken, irgendwann einmal, von wem ist denn der Impuls? Wer spricht denn da sozusagen? Also man lernt dann irgendwann einmal an der Art, wie das hereinkommt, die den Toten zum Beispiel zu erkennen. An seinem Gehaben sozusagen, möchte ich es nennen oder wie auch immer, an seiner Art geistigem Gehaben, das da durchblickt. Das wird überhaupt für die Zukunft wichtig sein, dass wir in unserem eigenen Bewusstseinsleben, namentlich auch in unserem Gedankenleben, unterscheiden lernen zwischen dem, was wirklich unmittelbar von uns ist und was eben aus anderer Quelle hereinkommt. Und wir sind im Grunde sozusagen in unserem Bewusstsein gar nicht allein zu Hause. Das kommt uns nur so vor, weil das heute so als Einheitsmasse erlebt wird und wir nicht differenzieren und wenn, kommt Sex in irgendeiner ungesunden Weise hervor. Aber man braucht sich nicht fürchten, dass man jetzt dann, wenn man merkt, aha, na, der Gedanke war aber nicht von mir, der kommt woanders, dass man jetzt so schizophren wird oder sowas. Das ist wieder ein ganz anderes Phänomen. Also da ist man ganz wach und nüchtern dabei und kann das sehr deutlich unterscheiden und das hat auch überhaupt nichts Zwingendes. Ich meine, es kommt halt, wird eine Fragestellung angeregt, mit der kann ich mich beschäftigen, ich kann also sagen, mich gern, interessiert mich nicht, könnte man auch sagen. Aber es zwingt uns zu überhaupt nichts. Also im Gegenteil, wir werden freier dem Gegenüber, weil wir jetzt dann erst entscheiden können und feststellen können, ist das unser Impuls, ist das ein anderer Impuls, ist das vielleicht ein Impuls, der mit von den Widersachermächten beeinflusst ist, weil es ist auch nicht gesagt, dass das, was mit Hilfe der Toten hereinkommt, dass das immer rein der Ausdruck der höheren geistigen Welt ist. Da kann durchaus auch was von den Widersachern hineinkommen. Also die haben ja durchaus auch ein gewisses Bestreben, die Toten an sich heranzuziehen irgendwie und sie für ihre Zwecke zu missbrauchen und uns dann also falsche Impulse hereinzugeben. Auch das gibt's und wird natürlich immer häufiger sogar, weil die Wirkung der Widersachermächte im Grunde stärker wird, immer stärker wird und wir immer stärkere Kräfte erst dagegen setzen müssen. Aber es ist ja nicht so, dass die von selber sich zurückziehen einfach, im Gegenteil. Da stehen wir so erst so richtig am Anfang. Ich meine, wir gewinnen trotz allem, trotz aller Versäumnisse, das gibt trotzdem, gewinnt die Menschheit insgesamt immer mehr geistige Kräfte auch, um mit ihnen fertig zu werden. Also wir müssen nicht gleich jetzt in Panik verfallen und sagen, wird alles schrecklich werden. Also so ist es nicht, aber das sind eine der drängenden Aufgaben, möchte ich mal sagen, für die nächste Zukunft, diese Dinge unterscheiden zu lernen. Also einfach im eigenen Bewusstsein, was ist von mir, was ist nicht von mir. Das ist einmal das Erste. Mehr brauche ich mir gar nicht dazu denken. Irgendwann wird einem auffallen, aha, kommt von dort. Das ist dann meistens sehr eindeutig. Das ist ganz interessant. Solange ich noch spekulieren muss, war das jetzt der Pepe-Onkel oder doch die Mizitant? Da könnte es noch wer anderer gewesen sein. Solange ist es nur spekulativ. Das ist völlig uninteressant. Wenn was erfährt, dann ist es mit einem Schlag klar. Das ist so klar, wie ich weiß, die Lampe da steht vor mir. So eindeutig ist es dann. Den Moment muss man einfach abwarten. Also da braucht man jetzt ein, und an welchen Kriterien erkenne ich das jetzt in dem Moment, wo ich davor stehe, weiß ich es. Und bevor ich nicht davor stehe, hat es im Grunde eh keinen Sinn, darüber zu reden. Das passiert eben oder passiert nicht, passiert in der Inkarnation oder in der nächsten oder übernächsten, das ist egal. Wenn wir langsam hier jetzt als erste Stufe Bewusstsein entwickeln, zu unterscheiden, was ist von mir, was ist nicht von mir, das reicht einmal für den Anfang. Das energisch zu probieren, aufmerksam auf das zu werden, das ist gar nicht so einfach, es haben wir genug zu tun damit, dass wir das nicht verschlafen. Und wenn das anfängt, dann entwickelt man eh langsam schon ein Gespür, dass diese Gedanken, die nicht von mir sind, dass die eben einen wieder eigenen Duktus haben. Gerade daran erkennt man sie dann. Das sind nicht meine. Meine laufen anders. Ich habe andere Denkgewohnheiten. Jeder Mensch hat so seine eigenen Denkmuster irgendwie ein bisschen. Also auch im Denken liegt was sehr Individuelles drinnen im Detail. Ich meine, vielleicht nicht gerade, wenn ich eine Mathematikaufgabe 1 und 1 ist 2, werden alle ziemlich ähnlich denken, aber auch nicht ganz in Wahrheit. Also das Denken hat schon auch eine sehr individuelle Ausprägung in den Feinheiten. Und dann merkt man eben, aha, der Gedanke, der hat gar nicht meine Charakteristik, der hat eine ganz andere. Genau daran erkennt man dann irgendwann einmal später, von wo die kommen. Ja, warte. Das genau, der hat ja auch so den Charakter, das ist er. Das steht dann aber sehr deutlich, unmittelbar eben vor dem Bewusstsein, früher oder später. Also es geht um nichts anderes zunächst einmal als die Wachsamkeit langsam zu entwickeln dafür. Es ist überhaupt kein Hokuspokus und es ist nichts Tischlerücken oder irgend so solche Sachen, das ist alles ein Humbug, das führt zu nichts. Also Nefesh. Nefesh, die Empfindungsseele des Menschen, die Empfindungsseele mit ihrer großen Nähe und Verwandtschaft und Verbindung zum Astralleib, könnte man sagen. Also der triebhafteste, der tierischste, der sinnlichste Anteil des Seelischen, den wir Menschen auch haben und in gewisser Weise eben auch die Tiere haben. Also Nefesh haben auch die Tiere, auch die niederen Tiere, wenn man so will. Also das sind jetzt hier die Tiere des Wassers und der Lüfte, die entstehen. Wobei interessant ist, was Steiner über die Fische sagt. Der Fisch ist sowas wie ein ins Wasser geratener Vogel. Es ist eigentlich so ein Vogelprinzip, das ins Wässrige hineingekommen ist. Das ist ein etwas ein bisschen dichterem verkörpert da drinnen. Wobei, bitte denkt man daran, es sind noch immer die Gruppenseelen, noch nicht die Einzeltiere. Das heißt, wenn wir jetzt von Verkörperung oder Strömenden oder Wasser sprechen, sprechen wir vom Wasser im Seelischen, das heißt vom strömenden Seelischen. Und dem sprechen wir jetzt. Weil die Gruppenseele lebt in dem Seelenbereich drinnen. Weil so wie unser menschliches Ich eben hier wirklich bis ins Erdenleben, bis in den physischen Körper eingezogen ist, so lebt die Gruppenseele der Tiere in der Seelenwelt. Oben dort lebt das Ich der Tiere. Also eine Stufe höher. Das Pflanzen-Ich sogar noch eine Stufe höher. und das Ich der Mineralien ganz hoch oben, im oberen Devachan, also in der oberen geistigen Welt. Ganz interessant. Alle haben sie ihr Ich, ihr Gruppen-Ich halt, aber es steht dann teilweise sehr hoch, dass der Tiere lebt aber in der Seelenwelt.
Je geringer das Bewusstsein, desto höher ist der Plan, wo sich das Ich befindet.
Richtig, richtig. Umso geringer ist der Bewusstseinsgrad, der hier unten dann zutage tritt, richtig. Da oben haben sie schon ein sehr starkes Bewusstsein, aber eben nicht da unten. Die einzelnen Mineralien haben ein verschwindendes Bewusstsein sozusagen.
Die Entfernung ist so weit.
Ja, das ist ja richtig, das ist ein bisschen schwer mit der Kommunikation. Das ist ein gutes Bild. Dieses Nefesh, also die Empfindungsseele, die aber trotzdem mit dem Ich-Prinzip zusammenhängt. Also bei Menschen hängt die Empfindungsseele mit dem Ich zusammen, trotzdem indem sie eigentlich entsteht, auch dadurch, dass das Ich den Astralleib umwandelt, dadurch entsteht die Empfindungsseele. Beim Tier ist aber noch kein Ich drinnen. Aber da arbeitet eben dieses Gruppen-Ich von außen, könnte man sagen. Und das heißt, Nefesh, was bei uns so wirklich einzieht, ist beim Tier, umgibt das Tier, könnte man sagen. Also ist außerhalb des Tieres, aber beeinflusst es. Und da wirkt eben dieses Gruppen-Ich hinein, in dieses Nefesh von außen. Und das beeinflusst dann wieder umgekehrt den Astralleib, der aber jetzt wirklich im Tier verkörpert ist. Aber Nefesh, die Empfindungsseele, umschwebt, könnte man sagen, das Tier. Also ist eine außenliegendere Schicht. Aber durchaus auch jedes einzelne Tier hat dann sein Nefesh, das mit ihm verbunden ist und das andererseits wieder mit dem Gruppen-Ich, also mit der Gruppenseele verbunden ist. Und das wirkt über den Umweg Nefesh und von dort in den Astralleib, in den Triebleib hinein, und so wird das Leben einer tierischen Gemeinschaft dann, einer Artgemeinschaft oder auch einer Horde, einer Herde, wenn man so will, bestimmt. Weil es gibt ja dann verschiedenste Abstufungen auch bei diesen tierischen Gruppenseelen. Es gibt zum Beispiel für alle Löwen gibt es einmal eine gemeinsame Löwengruppenseele. Aber damit ist es noch nicht aus. So ein Löwenrudel, das sich irgendwo zusammengefunden hat, hat dazu auch noch extra eine Gruppenseele, die dieser großen Löwenseele untergeordnet ist. Oder ein Wolfsrudel oder wie auch immer. Bei Tieren, die dann starke Einzelgänger sind, gibt es zwar diese große Gruppenseele trotzdem, die der Art zugehört, aber dann gibt es halt diese kleinere Gruppenseele in dem Fall nicht. Oder nur zeitweilig und so weiter. Also es gibt da große Unterschiede dann später. Beim Menschen ist das Interessante, dass eben dann diese Empfindungsseele, die das Tier von außen umgibt und primär auch sehr stark regulierend wirkt, etwa auch die Atmung zum Beispiel. Also Nefesh wirkt sehr stark auf die Atmung. Nefesh. Nef. Da ist auch das strömende das Ausatmen namentlich drinnen. Aber auch ein gewisses Wärmeprinzip. Im Sch ist nämlich im Hebräischen das Feuerprinzip immer drin. Strömen einerseits, aber auch das Feuerprinzip. Nefesh. Nefesh. Also in Nefesh ist so ein bisschen drinnen, wie soll ich sagen, strömende Atemluft, Feuer drin aufleuchten, so wie fast so wie wenn man in ein Feuer hineinbläst und das dadurch wieder wieder stärker zum Entflammen bringt, das Ganze. Das könnte man so als Bild für dieses Nefesh irgendwo gebrauchen. Und beim Menschen zieht das aber jetzt ins Innere ein. Das ist dann dort der Fall, wo es nach diesen 7 Schöpfungstagen im heißt und der Herr formte den Adam aus Lehm oder aus dem Acker der Erde und blies ihm den lebendigen Odem durch seine Nase ein und er ward eine lebendige Seele. Wir haben es leider da jetzt nicht mehr drauf, aber ich habe es hier herausgeschrieben, auch im Hebräischen, wie das genau heißt. Das ist nämlich sehr interessant, was da genau passiert, nämlich. Ich lese einmal Hebräisch. Vayitzer Adonai Elohim, beziehungsweise Yahweh Elohim steht es original, aber die Hebräer lesen im Adonai. Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama vayipach be'apav nishmat chayim vayhi ha-Adam Lenefesh Chaya. Was heißt das? Gehen wir es durch. Vayitzer, Formen, Gestalten. Vayitzer ist Formen, also Gestalten. Adonai Elohim, beziehungsweise Yahweh Elohim, also Yahweh Elohim formte et Ha-Adam, den Menschen, Ha-Adam, den mit Artikel, den Adam, formte den Adam. Afar heißt so viel wie Lehm. Afar min ha-Adama, aus dem Lehm des Ackers. Ha-Adama, man hört den Zusammenklang mit Ha-Adam. Also der aus dem Acker geformte eigentlich, letztlich. Also der Ursprung des Wortes Adam ist Adama, Ackererde, also die Erde des Bodens, der feste Boden, der feste, fruchtbare Boden, wenn man so will. Und dann heißt es, Vayipach blies Be'apav in seine Nase Nishmat Chayim, den Hauch des Lebens, Nishmat, ist der Hauch und Chayim, Hauch des Lebens, Nishmat Chayim, Vayhi Adam Lenefesh, und es wurde Adam Lenefesh zur Seele, oder zur Seele Lenefesh Chaya, zum beseelten Leben oder zur lebendigen Seele, wie auch immer. Nefesh, also Empfindungsseele, und Chaya, wieder der Begriff des Lebens, wie wir ihn schon hatten. Das Interessante ist also, jetzt wird Nefesh hineingeblasen, sozusagen. Oder besser, da steht ja Nishmat Chayim. Der Hauch des Lebens wird ihm eingeblasen und dadurch ward Adam Nefesh Chaya, dadurch war er eine lebendige Seele. Also es wird eigentlich nicht Nefesh eingeblasen, sondern es wird Nishmat, Nishama, Neshema, auch oft ausgesprochen. Also es gibt immer so mehrere Formen, wie man es aussprechen kann. Das hat was zu tun mit der durchgeistigten Bewusstseinsseele, interessanterweise. Also das müssen wir uns vielleicht das nächste Mal ja noch genauer anschauen. Diese Bezeichnungen der Hebräer, namentlich der Kabbalisten, aber auch eben in der Genesis drinnen, für diese verschiedenen seelischen Wesensglieder. Es gibt also Nefesh, das ist die Empfindungsseele. Es gibt Neshama oder dann Nishmat genannt, das ist die Bewusstseinsseele, das oberste. Und das dritte kennen wir eigentlich auch schon. Ruach. Wir haben es nur kennengelernt im großen kosmischen Vorbild Ruach Elohim, gleich am ersten Schöpfungstag, und haben da, glaube ich, schon erwähnt, dass das eigentlich die, wo übersetzt wird sehr oft, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, Meruach Elohim, Merachefet, Alpene Hamaim schwebte über der Tiefe, also der Geist, der Elohim schwebte über der Tiefe, aber genauer heißt die Verstandesseele, der Elohim schwebte über der Tiefe. Also es ist eine ganz präzise Angabe, dass das Verstand, das große kosmische Verstandesseelenprinzip, dieses ordnende Prinzip, das eigentlich gar nicht das Schöpferische ist, sondern das, wie soll ich sagen, Geschaffene oder Zuschaffende in eine gewisse innere Ordnung bringt. Das Planende, ja genau, das ist so, wo ich dann schon den Plan zeichne. Ich meine, der Architekt macht einmal einen genialen Entwurf, aber dann geht's jetzt ans Planzeichnen. Da darf ich nicht mehr allzu kreativ drin sein, weil der Entwurf ist schon da. Aber ich muss es jetzt konkret umsetzen, die Masse genau bestimmen, so dass das alles zusammenstimmt, wenn wir dieses irdische Bild halt dafür gebrauchen wollen. Also wo es der Denke, der planende Verstand sozusagen ist, also auch die Elohim setzen das ein. Also sie sind auch nicht nur kreativ und sagen, du musst uns kneten und formen, sondern also sie machen es durchaus auch mit Verstand, natürlich weit, weit überragend unserem Verstand. Also das ist schon am ersten Schöpfungstag dort drinnen, Ruach Elohim. Und im Kleinen haben wir Menschen das eben auch, wir haben auch die Verstandes- oder Gemütsseele, Ruach, in uns. Also das heißt Nefesh, Ruach, Neshama oder Nishmat, wie man mal es nennt.
Und bitte. Das war jetzt am sechsten Tag.
Nein, das ist danach überhaupt, das ist nach den sieben Schöpfungs...
Die Frage, weil ja. Jetzt kommt ja da der Begriff der Erde vor. Deshalb die Frage, wo kommt der her?
Genau.
Weil im sechsten war er noch nicht.
Und genau. Das ist erst danach. Nach den sieben Schöpfungstagen, wo es dann weitergeht und auf der Erde wuchs noch kein Kraut und so weiter und nichts. Also es ist alles leer. Jetzt fängt offensichtlich die Geschichte von vorne wieder an oder scheinbar von vorne wieder an. Aber eben auf einer anderen Ebene. Und da kommt dann sehr bald die Schilderung, also ja, und der Herr lässt dann wieder Kräuter sprießen und alles Mögliche. Und dann kommt auch der Adam eben. Und er formte den Adam aus dem Lehm der Ackererde und blies ihm den Hauch des Lebens ein und er ward eine lebendige Seele. Blies ihm den Hauch des Lebens ein, dieser Hauch des Lebens ist Nishmat, hängt also mit der Bewusstseinsseele zusammen, mit der durchgeistigten Bewusstseinsseele. Und damit ist er erst beseelter Mensch im menschlichen Sinne. Also das heißt, und damit wurde der Mensch zur lebenden Seele. Und damit sieht zugleich aber eben auch Nefesh, das beim Tier außerhalb ist dann innerhalb, also die Empfindungsseele ist dann innerhalb. Aber hineingeweht wird sie sozusagen dadurch, dass schon die Bewusstseinsseele da eine Rolle spielt.
Und das ist jetzt der Garten Eden?
Das ist der Garten Eden, genau.
Und von der Ackererde ist der Zustand des Ätherischen jetzt?
Richtig.
Richtig.
Da fängt der Zustand im Ätherischen an.
Es ist noch keine feste
Erde. Es ist noch keine feste Erde, nein. Das ätherische Grundprinzip, ja. Hängt stark damit zusammen, eben auch mit dem Lebensätherprinzip. Weil der Lebensäther, die höchste Ätherform, ist zuständig dafür, das festeste aller Elemente, nämlich das Erdelement, zu durchformen. Und das heißt, die Grundlage für das Lebendige auf Erden überhaupt ist dadurch erst geschaffen worden, dass dieser Lebensäther entstanden ist. Und das heißt, etwas, das fähig ist, nicht nur das Flüssige zu formen, das kann der Klangäther bereits. Allerdings sind es halt sehr schnell vergängliche, dahinfließende Formen. Das heißt, mit dem allein hätte unser irdisches Leben nicht entstehen können. Das wären alles so flüchtige Formen gewesen, die sofort wieder weg erinnern. Also da ist schon wäre schon eine Qualle, eine beinharte Gestaltung im Vergleich dazu. Ich meine, das ist wie kann man sich das vorstellen, wie ein Wasserstrudel, der sich bildet und wieder verschwindet und sich auflöst. So allein wäre das Lebensprinzip durch den Klangäther allein möglich. Dass sich so etwas Flüchtiges bildet und wieder verschwindet. Dass es in eine, zumindest über eine gewisse Zeit, einigermaßen feste Form verfügt, dazu ist der Lebensäther notwendig. Und das alles passiert jetzt nach den 7 Schöpfungstagen. Also wenn es da ins Ätherische hinuntergeht und da insbesondere der Lebensäther sehr stark zu wirken beginnt. Und darum sofort gleich am Anfang auch der Hinweis auf die Ackererde. Also damit fängt es ziemlich an, dass also die Erde eben noch ganz trocken und fest ist und es wächst noch nichts drauf. Aber das ist eben im Ätherischen gemeint, noch nicht im Physischen unten. Also das sind diese interessanten Begriffe. Nefesh, Ruach und Neshama oder Nishmat, wie auch immer ist teilweise die Vokalisierung dann anders, aber es ist das gleiche Prinzip. Also das heißt aber auch, in dem Moment beginnt ein erster Anfang auch dieses menschlichen Bewusstseins, das sich unterscheidet vom tierischen Bewusstsein. Auch wenn das noch ganz schwach ist, aber es ist ein Anfang, der Bewusstseinsseele ist da schon im Garten Eden gegeben. Im Paradies sozusagen. Natürlich lang nicht vergleichbar mit unserer Bewusstseinsseele, weil in Wahrheit so richtig entwickeln wir es jetzt. Erst sind wir gerade dabei. Aber der erste Anfang ist also dort. Das heißt, ohne dem, dass es bis zur Bewusstseinsseele geht, ist das Menschsein, das eigentliche Menschsein in Wahrheit gar nicht möglich. Das ist, also damit ist die Voraussetzung gegeben, dass das Ich einzieht. Mit diesem Einziehen der durch geistigen Bewusstseinsseele kommt tatsächlich also auch jetzt wirklich diese Ich-Kraft in den Menschen hinein, die Elohim abgeben, indem nämlich Jahwe diese Luft einbläst, sozusagen ausatmet, was wir dann einatmen durch die Nase, damit hauchen sie wirklich ihr Ich in Wahrheit aus. Das steckt nämlich dahinter. Ihre Ich-Kraft hauchen sie aus. Die geht mit dem Nishmat, mit der Bewusstseinsseele mit. Die ist das, was das durchgeistigt. Und halt die Elohim, indem sie zu dem Jahwe-Bewusstsein aufgestiegen sind, sind eben reif geworden, das wirklich hin zu opfern. Ja, man kann es als Opfer bezeichnen. Und es ist anders eben als diese Opfertat der Throne auf dem alten Saturn. Weil an sich haben wir gesagt, wir haben unterschieden zwischen Opferkraft und dieser schenkenden Tugend. Schenken ist sozusagen dem Gleichwertigen oder unter mir Stehenden, opfern ist etwas dem Höheren hinbringen, darbringen. Aber das erfährt gerade während der Erdentwicklung eine gewisse Umdrehung, namentlich dieses Opfern, dass das immer mehr wird ein Opfern dem Darunterstehenden, um dem eine Entwicklung zu ermöglichen, die ihn irgendwann einmal auf die gleiche Stufe hebt. Das ist es nämlich. Das Geschenk hebt den unter mir Stehenden deswegen noch nicht auf meine Stufe hinauf. Es ist etwas für ihn Wertvolles, aber es gibt ihm allein deswegen noch nicht die Möglichkeit, auf meine Stufe hinaufzusteigen. Der Charakter des Opfers ist ein anderer. Wenn ich das, was ich hinopfere, ermöglicht dem unter mir Stehenden auf meine Stufe hinaufzusteigen, vielleicht sogar noch höher zu steigen irgendwann, aber zumindest auf die gleiche Stufe hinaufzusteigen. Dadurch hat es erst diesen Opfercharakter. Und das beginnt hier im Grunde mit Jahwe, beziehungsweise mit diesem Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim, und in einer noch viel größeren Form ist es dann durch das Christusopfer auf Golgatha in Wahrheit, durch diese Opfertat. Da ist auch, dass sich diese ganze Christuswesenheit eigentlich hinopfert, den Menschen, den im Grunde weit unter ihm Stehenden in Wahrheit. Ja, er opfert sich so weit überhaupt, dass er sogar einzieht in den Leib eines solchen und eines Menschen. Also das ist die Steigerung dessen, was aber sein kleines Vorbild eben schon hat, durch das die sieben Elohim, ihr kleines Ich, hinopfern. Sie haben selber ja einen großen Gewinn, weil sie dadurch eine Stufe höher steigen, aber sie opfern wirklich etwas hin, dem Menschen, den unter ihnen Stehenden. Also das zieht da mit, aber das ist eben erst in Wahrheit nach den sieben Schöpfungstagen der Fall. Das ist also auch noch nicht dort der Fall, wo am sechsten Schöpfungstag von der Erschaffung des Menschen die Rede ist. Da ist eben dieses Einblasen noch nicht drin. Und da wird zwar eine besondere Wesenheit geschaffen, die Mensch genannt wird, aber die Stufe, die richtige, wo das Ich aufgenommen wird, wird erst also danach erreicht. Vorher noch nicht. Und hier am fünften Schöpfungstag ist es überhaupt noch nicht möglich. Was da an Wesenheiten entsteht, ist teilweise etwas, was sogar dieses Ich-Prinzip der Elohim zurückweist oder was gar nicht fähig ist, das aufzunehmen. Also, weil man muss denken, wenn die Elohim dieses Schaffen vollziehen, auch wenn sie ihre Verstandesseele Ruach einsetzen, ist es trotzdem nicht so, dass sie jetzt vorher schon einen genauen Plan hatten. Also am ersten Schöpfungstag haben wir die To-Do-Liste, sagt man halt neudeutsch. Und am zweiten Schöpfungstag dieses. Also sie probieren gewisse Dinge aus, manches funktioniert sozusagen, manches funktioniert nicht. Ist also auch nicht bis in allen Details vorhersehbar für die Elohim. Also, dass nur mehr fertiges Programm abgespult wird. Sondern, das tastet sich voran und manches funktioniert jetzt schon am fünften Schöpfungstag, manches eben noch nicht, erst am sechsten Schöpfungstag und manches überhaupt erst danach. Und es entstehen zum Beispiel jetzt durchaus Wesenheiten, die dieses Ich-Prinzip nicht aufnehmen können, nicht aufnehmen wollen, wenn man so will. Na, wie heißt es denn da am fünften Schöpfungstag? Also, Vayomer Elohim, Yisherezu Hamayim, Sheretz Nefesh Chaya, Ve'of Yeofef Al Ha'aretz, Alpenea Rekia Hashamayim. Also, das ist einmal das Erste. Es errege sich Leben im Wasser und es wimmle beseeltes Leben. Und dann entsteht das geflügelte Leben, das halt herumfliege, off je off, also geflügeltes Fliege über die Erde, das ist off, diese Sympathiegeste, O und F, die Luft, die durchströmt, ist eigentlich so die Geste des Flügelausbreitens, das ist ein schönes Wort eigentlich. So, und dann geht's aber weiter. Dann geht's weiter. Vaivra Elohim et Hataninim Hagedolim. Hataninim, die Ungeheuer. Die Elohim schaffen Ungeheuer. Na bravo. diese Umkehr, also dieses Wort Hatanimim, das ist, erstens ist der Artikel dabei, zweitens ist es Mehrzahl, dieses Im am Schluss ist immer die Mehrzahl, Hatanimim. Das heißt, wenn ich es Einzahl nehme, ist es Tanin. Tanin, das ist das einzelne Ungeheuer, ohne Artikel gesprochen und ohne Mehrzahl gesprochen. Heute im heutigen Hebräisch zum Beispiel verwendet, so für Krokodil, Alligator, also für diese mit ungeheuerlich ausschauenden Viecher da. Aber was steckt in dem Wort drinnen? Was steckt in dem Wort Tanin? Ja, T, genau. T ist das Geistige. Das J ist auch, also das J ist drinnen. Tanin, zweimal sogar. Aber es ist auch zweimal das das Abstoßen drinnen. Das heißt, es ist ein ganz massives Heranbranden des Geistigen, das da einschlagen will, und ein ganz starkes Zurückweisen des Geistigen. Das heißt, es entsteht so eine Art Lebewesen, das sich total verhärtet gegen dieses anbrausende, anstürmende Geistige, das eigentlich einziehen will und das aber jetzt total zurückgestoßen, zurückgewiesen, draußen gehalten wird. Das heißt, es ist so Ausdruck des Versuchs, der Elohim, könnte man sagen, eines ersten Versuchs, ihr Geistiges auch da hineinzubringen, jetzt in diese Lebewesen. Weißt, es fängt eben an, es wimmle von Beseeltem, Nefesh, Chaya und so weiter, und jetzt soll aber das Geistige, das Ich-Prinzip selber einziehen. Damit mit Nefesh, Chaya ist das Geistige eigentlich noch nicht drinnen. Seelisches beginnt sich einmal zu verkörpern, und jetzt soll als nächstes das Geistige hineinkommen. Und das wird einmal da ganz stark zurückgewiesen. Also das ist, man könnte fast sagen, so der erste fehlgeschlagene Versuch, was sie es probiert haben. Und das ist aber durch den Anbau des, vielleicht kann man sogar sagen, durch den Anbau des Geistigen hat sich das da unten sogar vor dem Schreck so zusammengezogen und so verhärtet und verdichtet, dass es das nicht heranlässt. Also vielleicht ist das sogar ein recht gutes Bild, dass das da unten total erschreckt von dem Geistigen, was da heranstürmt und total zumacht einmal und als Schutzhülle sich bildet, um das nicht hereinzulassen. So gesehen ist das, was man heute als Alligator oder so sehen, eher ein gutes Bild dafür, was ja auch diesen Schuppenpanzer und das alles hat. Also etwas, was das Geistige in Wahrheit zurückweist.
Nachher waren die Elohims vorsichtiger.
Bitte?
Nachher waren sie vorsichtiger,
ja. Vielleicht waren sie dann zu stürmisch einfach. Ja, genau. Sag vor, so Schöpfergötter.
Das ist ein sehr gutes Bild. Wenn wir jemanden bekehren wollen, ja, in welcher Richtung auch immer, ist er sofort
richtig. Ja, richtig. Richtig, also das heißt, wenn ich so bestürme damit und begeistert sich fürs Geistige und Steiner, da hast du das Buch und da jenes und der Inkarnation muss glauben und dieses und fange gleich zu rezitieren, da hast du ein Mantra und so weiter, na, dann da werden sie ganz dicht machen und recht haben sie. Völlig recht, ja, völlig richtig. Ja, also ist sehr gut, gefällt mir sehr gut. Das heißt, da ist erst recht also die Gefahr, dass das Geistige eben nicht hineinziehen kann. Und andererseits, mit der Zeit dann aber, ist der Einzug des Geistigen in den Menschen und dann später der Einzug des Christusprinzips in den Menschen die Voraussetzung, dass eben diese verhärteten, auch durch die Widersacher verhärteten Hüllen, sei es jetzt im seelisch-astralischen, sei es im Ätherischen, sei es im Physischen, dass das langsam wieder bildsamer wird, weicher wird, vergeistigt werden kann und dann eben im Sinne der Auferstehung in das Reich des Ewigen eingehen kann. Das ist also ein weiter Weg, der, der danach zurückzulegen ist. Aber die erste Voraussetzung dafür ist eben dieses Einblasen des Hauchs des Lebens in den Menschen, womit das Ich einzieht. Und dann das Heruntersteigen des Christus auf die Erde in so einen Menschen, in die Leibeshüllen dieses Menschen. Und damit aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit zu schaffen, dass diese Ich-Kraft des Christus, diese große kosmische Ich-Kraft eben einziehen oder wirken kann, auch durch das kleine menschliche Ich. Das heißt, wir holen diese Christuskraft durch das Ich herein und von dort her, von innen her, beginnen wir dann an der Verwandlung auch dieser Leibesglieder zu arbeiten, sie letztlich zu vergeistigen, bis zur Auferstehung hin, mit Hilfe des Christus. So viel vielleicht als Gedanke zu Ostern, wir werden vielleicht den Gedanken das nächste Mal noch weiter verfolgen ein bisschen. Danke.
Dankeschön.
Frohe Ostern.
Ja,